Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Thereminspielerin Carolina Eick. Den Begriff Thereministin gibt es nicht, oder gibt es irgendwas Schöneres als Thereminspielerin?
Doch. Also,
gibt es?
Ich würde sagen, meine Berufsbezeichnung ist, ich bin Thereministin.
Wirklich? Habe ich noch nie gehört, den Begriff.
Neben Musikerin und Komponistin oder so.
Oh ja. Ich habe gelesen, dass Sie mit 7 Jahren Ihr erstes Theremin bekommen haben. Mhm. Waren Ihre Eltern Fans von Raumschiff Enterprise?
Meine Eltern haben elektronische Musik gemacht und meine Mama hat die Lichtshow gemacht und mein Papa hat in einer Band gespielt. Und ja, wenn man sich ein bisschen mit elektronischer Musik auskennt, dann weiß man, dass das Theremin sozusagen der Ursynthesizer ist. Also da... Entschuldigung, aber der ist wirklich gut, der Tee.
Der ist super gut.
Der schmeckt sehr gut.
Ja, nur halt mit den Blättern.
Der Tee ist bei meiner Mama aus dem Garten. Da sind die Teeblätter noch dabei. Genau. Meine Mama hat die Lichtshow gemacht und mein Papa hat in der Band gespielt. Und wenn man sich ein bisschen mit elektronischer Musik auskennt, dann weiß man, dass das Theremin sozusagen der Ursynthesizer ist. Das Theremin wurde vor genau 100 Jahren erfunden von dem großen Lev Termen. Und ja, hier im Raum haben wir sogar mein erstes Theremin, mit dem ich angefangen habe zu spielen. Ich kann da nachher auch mal was drauf spielen. Das klingt nämlich anders als moderne.
Ja, das ist ein großer Holzkasten.
Als Kind habe ich da dran gestanden. Ich war noch zu klein, um oben anzukommen. Hatte noch so eine kleine Fußbank, auf der ich dann stand. Und die wurde dann mit den Jahren immer kürzer. Mhm. Und genau.
Ja. Ja, wie funktioniert so ein Instrument?
Also wir können uns jetzt vorstellen, wir haben also diesen Holzkasten und da sind zwei Antennen angebracht. Auf der einen Seite eine Stabantenne, die nach oben ragt und auf der anderen Seite eine gebogene Antenne, die zur Seite geht. Und diese beiden Antennen sind umgeben von elektromagnetischen Feldern. Und mit der Körperkapazität, also meinem eigenen Körper, kann ich die Felder verändern oder beeinflussen. Und die Stabantenne, die beeinflusst die Tonhöhe. Wenn ich mich an dieser Antenne nähere, wird der Ton höher. Und die gebogene Antenne ist für die Lautstärke zuständig. Damit kann ich den Tonformen artikulieren.
Mhm. Und Theremin ist nicht gleich Theremin. Es sind mindestens 3 Theremine, wie ich jetzt hier so sehe. Ja.
Es gibt verschiedene Modelle. Wie es natürlich auch verschiedene Geigenbauer gibt, gibt es verschiedene Thereminbauer. Aber jetzt vielleicht in einem anderen Sinne, also ein Theremin, da es ein elektronisches Instrument ist, kann man das ja quasi Massen produzieren, wenn man so sagen will. Mhm. Und deshalb sind die Modelle unterschiedlich, natürlich klingen sie ähnlich. Ne? Aber ich habe ein Modell von 2006, das älteste, auf dem ich gespielt habe, ist quasi so ein Nachbau von einem alten Instrument. Also 2 Moog-Theremine und dann noch ein anderes,
ja. Oh ja. Haben Sie Lust, mal was zu spielen?
Das kann ich machen, ja. Also ich gehe mal rüber zu meinem Theremin, auf dem ich angefangen habe zu spielen, als ich 7 war. Und ich kann ja mal gucken, wie das hier klingt. Es hat halt eine ganz andere Klangqualität als auf dem modernen, den ich heute spiele. Ich gehe jetzt einfach mal rüber
Was jetzt kein großer Holzkasten ist, sondern solch ein kleinerer.
Ein kleinerer Holzkasten, das ist auch elektronisch.
Ach, auch Holz? Das kann ich von hier gar nicht
auch
sehen.
Auch Holz, ja. Das Holz ist eigentlich eher, das ist ja kein Klangkörper, den wir haben, sondern der Klang kommt aus dem Lautsprecher. Mhm. Das Holz ist zur Optik, das ist da. Macht die ganze Sache auch leider etwas gewichtstechnisch ein bisschen schwerer. Ne? Also wenn ich unterwegs bin mit dem Instrument, das ich jetzt gleich spielen werde, ist auch relativ schwer. Genau, Holz ist nur zur Optik da. Also das jetzt im direkten Vergleich. Ich muss stimmen. Moment, man muss nämlich das Theremin tatsächlich stimmen.
Ach.
Und zwar mache ich das so, dass ich, also ich spiele in der Luft, ne? Also ich fasse nichts an, während ich spiele. Und wie findet man seine Töne in der Luft?
Genau.
Indem man die Luft ausmisst. Und zwar messe ich die Luft, tatsächlich Tonabstände in der Luft aus mit meiner Hand.
Ja.
Eine Handlänge, meine rechten Hand, ergibt für mich eine Oktave. Und bevor ich spiele, ich stelle das elektromagnetische Feld auf meinen Körper ein und auf die Oktavspanne. Das heißt, ich habe hier einen Knopf, an dem kann ich drehen. Und es ist wie, wenn man jetzt einen Wirbel von der Geigenseite drehen würde. Nur, dass ich nur einen Wirbel habe, aber unendlich viele Möglichkeiten, einen Ton zu formen. Ich stelle mir aber eine unsichtbare Seite vor. Jetzt drehe ich mal diesen Knopf und gucke, dass ich zwischen eine geschlossene Hand und eine geöffnete Hand eine Oktave hinbekomme. Genau. Wenn ich das habe, dann ja, weiß ich genau, wo meine Töne sind. Ich weiß genau, welche Handposition ich einnehme und welchen Ton ich da.
Das heißt aber nicht, dass Theremin selbst verstimmt sich, sondern es ist quasi nicht auf Sie gestimmt.
Genau, es
also
ist
jeder
nicht so,
Spieler muss das für sich einstellen.
Richtig. Ich kann nicht für meine Schüler ihr Instrument einstimmen, zum Beispiel, ja. Weil mein Körper ist Teil des Instruments. Mein Körper bestimmt die Form der elektromagnetischen Felder. Also wir haben quasi vier Teile des Instruments. Das Theremin an sich, den Lautsprecher, sonst bekommen wir keinen Ton, meinen Körper und den unsichtbaren Teil, die elektromagnetischen Felder. Und ich in Verbindung mit dem Instrument, in Relation zum Instrument, forme den unsichtbaren Teil. Und deshalb schaue ich, dass der immer gleich passt, ne? Immer gleich aussieht. Das heißt, ich stimme das Theremin auf meinen Körper ein. Mhm. Das ist, was passiert. Und den Ton finde ich mit meinem Gehör. Also das ist jetzt nicht, dass ich das A einstimmen muss, sondern da muss ich dann hören, ob es das richtige A ist oder nicht. Genau, so klingt das.
Oh ja. Ja, was ich ja faszinierend finde, ist, wie sauber Sie spielen können. Und aber auch wie mit genau dosierter Dynamik. Und dass das nicht so ein Hingleiten ist, irgendwo, jetzt bin ich richtig beim Ton, sondern Sie haben ja eine ganz genaue Vorstellung, da muss ich hin und da ist der richtige Ton.
Ja, das ist Technik und Übung.
Ja, aber wie orientiert man sich da im Raum? Sie machen das mit Fingern. Also wer jetzt nicht zuguckt, Sie bewegen ja die Finger. Sie bewegen nicht den Arm hin und her, sondern Sie bewegen die Finger.
Richtig. Wenn ich meinen Arm bewegen würde, würde ich einen Lagenwechsel machen. Mhm. Also ich weiß ganz genau, wie meine Gelenke stehen, wenn man es so sagen will. Also ich weiß, was für einen Winkel mein Ellenbogengelenk hat oder wie meine Hand geneigt ist oder wie meine Finger gebeugt oder gestreckt sind. Es ist alles sehr, sehr präzise. Jede kleinste Bewegung, jeder Millimeter, den ich mich anders bewege, beeinflusst den Ton anders. Mhm. Die Aufgabe ist, eine präzise Körperwahrnehmung zu bekommen und Kontrolle zu bekommen.
Ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, weil man ja doch dann ganz genau so stehen bleiben muss und sich nicht mal eben so kurz nach hinten, hinten oder mal die Schultern irgendwie rütteln darf oder so.
Es ist nur dann anstrengend, und ich glaube, dass das bei jedem Instrument so ist übrigens, wenn man sich nur auf den bewegenden Teil konzentriert. Also wenn ich mich jetzt nur auf die Finger konzentrieren würde, die ich bewege. Der ganze Körper spielt ja aber mit. Und wenn ich geerdet bin, wenn ich einen Kontakt zum Boden habe, wenn mein Körperzentrum aufgerichtet ist, wenn mein Rücken meinen Arme unterstützt, dann passiert eigentlich nichts, weil ich ganz locker agieren kann in den Armen und in den Fingern. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass man die Ganzheit beim Spielen immer im Auge hat.
Mhm. Es gibt ja mal Leute, die Angst haben vor irgendeiner Strahlung, selbst bei Handys oder sonst irgendwie. Ja. Wie ist das? Sie stehen ja jetzt stundenlang da in so einem Magnetfeld drin. Ist das gefährlich?
Kann ich Ihnen gleich sagen, weil... Ja, es läuft ein. Nein, ist nicht gefährlich. Das war jetzt falsch. Nein, nicht ja. Aber es läuft ein ganz, ganz minimaler Strom über mich. Aber der ist so, so, so gering, dass es mit einer Handystrahlung überhaupt nicht zu vergleichen ist. Davon abgesehen, dass das andere Frequenzen sind. Aber ich glaube, es ist eher noch gesundheitsfördernd.
Und was für eine Spannweite, wie nennt man sowas? Was für ein Ambitus, was für eine Tonumfang? Welchen Tonumfang genau hat?
Genau. Ich würde sogar sagen, höher und tiefer als Klavier. Also kommt ein bisschen auf das Modell an. Also möchte ich natürlich auch gerne denken, weil keiner kann so hoch und so tief spielen. Nee, es kommt auch ein bisschen auf das Theremin-Modell an und auf den Lautsprecher. Mhm. Also im Konzert bitte ich dann um einen Subbass, sodass man auch schon den Bass hört. Ne? Aber so hört man das hier.
Ja.
Das ist jetzt mein höchster Ton auf dem Instrument. Auf dem anderen geht es noch ein bisschen höher. Und im Bass geht es... Ich habe diese Bassbox nicht an. Außerdem hört man es wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt über den Laptop den Podcast hört.
Aber da stellen Sie was um. Das ist also jetzt nicht nur
eine Bewegung. Ich habe jetzt hier gerade ein Register umgestellt. Korrekt. Ist nicht bei jedem Instrument so.
Und wie viele Register haben Sie da?
Ich habe hier 3 Register. Ah, ja. Die schalten sich jeweils um eine Oktave um. Jetzt habe ich den Registerknopf betätigt. Es gibt nur wenige Modelle, die diesen Registerknopf haben. Der Registerknopf gibt mir unter anderem die Möglichkeit, dass, das wird jetzt ja technisch, ne? Ich weiß nicht, wie wir hier ins Detail gehen wollen, gibt mir die Möglichkeit, dass ich lineare Tonabstände habe in der Luft. Aha. Normalerweise ist es so, je höher die Töne werden, desto enger werden die Abstände zwischen den Tönen, wie bei einer Saite, normalen Saite. Ist aber ein bisschen unpraktisch, wenn wir sowieso nichts sehen in der Luft, wenn man sich dann noch an unterschiedliche Tonabstände gewöhnen muss. Der Registerknopf erlaubt mir und andere technische Sachen im Instrument, dass die Tonabstände relativ gleichmäßig sind, so wie beim Klavier zum Beispiel. Mhm.
Sie haben aber jetzt nur das Theremin und einen Lautsprecher. Sie haben keinen Verstärker dazwischen und Sie haben auch keine sonstigen Effektgeräte oder irgendwas dazwischen.
Habe ich jetzt nicht an.
Aber ansonsten, also wenn man Theremin hört, ist es immer der Theremin-Klang. Man könnte ja im Grunde, wenn man sowieso mit Elektronik zu tun hat, man könnte ja auf jedem Synthesizer sonst was oder bei einer elektrischen Gitarre alle möglichen Effektgeräte dazwischen schalten.
Mache ich auch. Genau. Mhm. Also wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ich habe hier ein Harmonizer-Pedal. Ich habe jetzt nicht so viel aufgebaut, weil es meine Unterrichtssituation ist. Ich unterrichte viel online. Aber eine Sache habe ich. Ich stelle mal eine andere Klangfarbe ein, zum Spaß. Genau, jetzt habe ich einen Harmonizer oder Harmonist heißt das Pedal. Da werden 2 Töne zu dem Originalton addiert. Kann man schöne Sachen machen.
Ja, ist eine faszinierende Sache. Wie haben Sie sich das beigebracht damals? Autodidaktisch oder gab es in Ihrer Jugend schon oder Kindheit schon Lehrer, Lehrerinnen, die Ihnen was beigebracht haben?
Als ich noch jung war, als ich klein war und jung, da hatte ich Unterricht bei Lydia Karwina. Lydia hat ja damals in Russland noch gewohnt und hat selber bei Lev Termen Unterricht genommen. Und eigentlich war sie so die Einzige damals, die das Theremin wirklich unterrichtet hat. Und dann kam sie ab und zu mal nach Deutschland oder hatte ein Engagement in Hamburg auch und so. Und dann hatte ich so Intensivkurse oder Intensivphasen bei ihr Unterricht. Und dann, weiß ich noch, hat sie mir dann den Plan geschrieben, was ich wann üben soll. Januar, Februar, März, April, bis sie dann beim nächsten Mal wieder da war. Und mein Papa hat mit mir in der Zwischenzeit geübt. Ich habe aber parallel auch Geige- und Klavierunterricht gehabt und habe mir dann auch Sachen von den anderen Instrumenten angeeignet. Und dann war ich glaube, so 15, 16. Und dann habe ich ein neues Instrument bekommen, also ein anderes als den Holzkasten, den wir gerade am Anfang gehört haben. Der mit dem Registerknopf. Mhm. Ja, also das Instrument mit dem Registerknopf, welches ich gerade gespielt habe, welches mir plötzlich gleichmäßige Tonabstände geliefert hat. Das war neu für mich und da dachte ich, okay, irgendwie, ich möchte noch genauer sein, ich möchte noch genauer meine Töne finden. Und zwar nicht nur, nachdem ich den Ton gehört habe, also ich möchte nicht spielen und dann korrigieren, sondern ich möchte sofort wissen, ob ich den richtigen Ton spiele. Und dann habe ich mir diese Oktavtechnik ausgedacht. Mhm. Genau, und darauf basiert eigentlich meine Technik jetzt.
Mhm. Ja. Wie spielen andere Thereministinnen oder Thereministen? Nicht mit den Fingern? Oder?
Doch mit auch den Fingern. Also man kann ja mit jedem Körperteil spielen quasi, ne? Oder mit metallenen Gegenständen, womit auch immer. Nee, viele haben tatsächlich meine Technik, spielen jetzt nach meiner Technik.
Mhm. Oh ja. Warum macht man sich nicht ein Hilfsmittel, zum Beispiel so eine Holzskala oder irgendwas, an der man dann so ranrutscht und genau sehen kann, wo man hin muss?
Weil es leider nicht funktioniert. Nee. Weil das Instrument nicht nur auf den Abstand reagiert, sondern auf die Masse. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Zeigefinger ins Feld halte, ist es eine andere Masse, als wenn ich meinen kleinen Finger ins Feld halte und es kommt ein anderer Ton raus.
Und wenn man es einmal kann, braucht man es ja auch nicht mehr. Man braucht auch keinen Bindfaden, an dem man sich orientieren kann oder so, sondern es wäre wahrscheinlich nur störend. Nee.
Also was man machen kann, ist, man kann sich einen Tuner besorgen, dass man seinen Ton sieht, ne? Dass man weiß, ob man jetzt genau spielt oder nicht. Mhm. Also Stimmgerät, so heißt das, Entschuldigung, auf Deutsch.
Ja. Genau. Ach so, das heißt, dass wenn man spielt, dann sehen sie genau, klar.
Genau.
Eben, das hört man ja auch. Ne?
Ja,
aber sie müssen ja im Grunde vorher genau wissen, wo ist der richtige Ton.
Ja,
das,
manchmal,
das zu wissen und zu finden mitten in der Luft, ja, finde ich faszinierend.
Ich habe glücklicherweise absolutes Gehör, aber wenn jemand kein absolutes Gehör hat, dann ist es wie beim Gesang ja auch. Mhm. Ne? Wenn man jetzt bei einem zeitgenössischen Stück einfach mal mit einem ganz ungewöhnlichen Ton einsetzen muss und man nie weiß, wo der ist, dann kann man sich das natürlich ungefähr ableiten vom Winkel des Armes und so. Mhm. Aber ganz genau ist dann gut, wenn man den vorher sehen kann.
Stimmt. Ja. Ja, und bei einer Geige oder bei einer Bratsche ist es ja auch so, man sieht nicht, wo man hin muss. Und trotzdem, man hat irgendwas in der Hand. Ne?
Ach, ja, das ist ein Kikifax.
Ja, ist Theremin schwieriger als Bratsche? Sauber zu spielen?
Ich kriege die Frage oft und ich sage immer, nee, ist ganz einfach, weil ich möchte ja, dass die Leute haben. Auf eine Art und Weise ist es natürlich schwieriger, weil wir 3D spielen und wir haben keinen Anhaltspunkt. Ne? Aber dafür haben wir auch ganz viele Freiheiten. Also ich weiß nicht, ob es ein anderes Instrument gibt, wo man so direkt am Ton ist. Oder man ist der Ton ja quasi. Mhm. Beim Singen vielleicht. Aber ansonsten gibt es dadurch auch eine sehr präzise Ausdrucksmöglichkeit.
Mhm. Ja, Sie haben ja Bratsche studiert. Haben Sie das studiert, weil man Theremin nicht studieren konnte oder kann? Oder war das erstmal Hobby und haben gesagt, ich studiere mal ein richtiges Instrument?
Das war damals irgendwie so in meinem Kopf drin, ach, man muss ja irgendwas studieren. Wenn das nicht in meinem Kopf drin gewesen wäre, hätte ich vielleicht nichts studiert. Und da ich halt erst Geige gelernt habe, dann bin ich auf Bratsche umgestiegen, war das für mich, ich hatte noch Kompositionen in Erwägung gezogen, aber dann wurde es irgendwie Bratsches, verschiedene Zufälle. Und das habe ich dann abgebrochen nach 3 Jahren, beziehungsweise ich habe meinen Bachelor gemacht und dann hatte ich Schulterprobleme und dann habe ich aufgehört, 2010 war das, genau.
Das heißt, Sie spielen noch heute keine Bratsche mehr?
Also nicht
professionell.
Liegt zwar hier auch. Tolles Instrument, aber nee.
Ja. Aber sind Sie Profi-Thereministin? Kann man davon leben oder können Sie davon leben?
Ja.
Gibt es da mehrere auf der Welt oder ist das wirklich was ganz...
Es gibt eine Community, es gibt viele...
Ich meine wirklich Leute, die das beruflich machen und hauptberuflich machen
es können. Es gibt einige, die das überhaupt beruflich machen, aber natürlich jetzt, man kann sie quasi an einer oder zwei Händen abzählen. Mhm. Ich habe ja halt auch das Glück, dass ich das von so klein auf gemacht habe und ich mit meinem Buch, was ich geschrieben habe und gerade schreibe ich mein zweites Lehrbuch darüber, wie man Theremin spielt, ist es ja auch Also ich freue mich, dass ich das Wissen irgendwie weitertragen kann, was ich so lange halt mir angeeignet habe. Auch.
Gibt es Hobbyspieler? Gibt es da eine Menge?
Ja,
also Leute, die dich dafür faszinieren, die
ja,
sie zu Hause haben und denen sie dann auch Unterricht geben?
Ja, klar.
Jetzt im Moment bei Video oder sonst wie?
Immer ja, ich habe hab schon immer Online-Unterricht gegeben. Das hat mich auch ein bisschen gerettet, muss ich sagen, jetzt über das letzte Jahr. Und ich habe seit letztem Jahr 2/3 mehr Schüler als vorher, weil ich endlich auch mal Zeit habe. Ne? Mhm. Und mein Arbeitsplatz ist hier im Studio. Das ist wirklich schön. Ich freue mich. Ich bin sehr happy, dass das so funktioniert. Und ich habe Schüler aus der ganzen Welt. Und also die Klasse hat sich jetzt vergrößert. Ich mache jetzt jeden Monat einen Masterclass und spiele jeder was vor und ganz unterschiedliche Level. Und es macht einfach Spaß. Und da ich gerade an meinem zweiten Lehrbuch schreibe, hilft mir das sehr, weil ich dann meine neuen Übungen gleich ausprobieren kann und gleich Feedback bekomme. Ja. Und
so. Ist das ein teures Hobby? Was kostet so ein Theremin, wenn man jetzt wirklich einsteigen will, das mal ausprobieren will? Also wie viel muss man so ungefähr rechnen?
Es kommt ein bisschen drauf an, welches Modell man jetzt kauft. Aber Instrument an sich würde ich sagen ab 500 Euro und dann noch ein Lautsprecher ist auch wieder die Frage, wie gut soll er sein? Ein paar Kabel, Ständer, Stuhl, Hocker, so.
Gut, das ist überschaubar
noch. Ne? Ja, also ja, im Gegensatz zu anderen.
Ist ja. Gibt es da viel Auswahl? Also gibt es viele Firmen, die so einen Theremin bauen oder gibt es so einen Stradivari unter den Thereminen?
Leider nicht. Leider wirklich nicht. Es ist jetzt gerade ein neues Instrument auf den Markt gekommen. Ich sollte das auch noch bekommen bald, aber die haben es noch gar nicht verschickt. Ich hoffe, dass es was Gutes ist.
Aber ansonsten, wer baut Theremine?
Moog, hat man gesagt. Moog, genau, die größte Firma ist
Synthesizer-Firma. Ja, und was spielen Sie dann? Was gibt es an Musik? Also Sie spielen natürlich auch eigene Sachen, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wenn man jetzt nicht so kreativ ist oder nicht selbst Sachen komponieren will, gibt es irgendwie Literatur? Gibt es irgendwas, was man nach Noten spielen kann überhaupt?
Genau, also es gibt, man kann alles, was melodiös ist, irgendwie kann man spielen. Man kann aber auch den Hummelflug spielen, das habe ich nämlich auch schon gemacht, wenn man zum Beispiel ein Tremolo-Pedal benutzt. Und es gibt aber auch, es gibt einiges an Originalrepertoire. Für Theremin und Klavier, Theremin und Orchester. Ich habe gerade letzte Woche, das war eines der wenigen Konzerte, nee, nach 6 Monaten mal wieder ein Konzert, Kalevi Ahos Theremin-Konzert, 8 Jahreszeiten heißt das, habe ich gespielt.
Ja, also ein bekannter finnischer Komponist ist, ja.
Das ist ein tolles Stück, auch glaube ich somit das Schwerste, was es gibt für das Instrument. Und das ist ja ein 36-minütiges Konzert für Theremin und Kammerorchester zum Beispiel.
Oh ja. Ich habe auch irgendwas gelesen von Martinu, der war ja auch
mal offen für alles. Genau.
Von ihm gibt es tatsächlich auch ein
1944 ein Werk. Eine Fantasie geschrieben für Theremin, Oboe, Streichquartett und Klavier.
Aha.
Und das ist ein sehr bekanntes Stück so für das Theremin, für das Repertoire. Es ist überschaubar, aber es gibt, es gibt eine kleine Palette an Auswahl.
Und wird es mehr? Also ich kenne eine CD von Ihnen mit neuen Werk mit Christopher von Christopher Tarno, mit dem Sie auch mit dem Pianisten und Komponisten, Tonmeister, also glaube ich auch noch, mit dem wir zusammenarbeiten. Die finde ich eine sehr interessante Platte, da sind schöne Stücke drauf. Also das heißt, das Repertoire wächst auch.
Das Repertoire wächst. Genau, so ist es. Ich habe das letzte Stück, von einer amerikanischen Komponistin, Dalet Warshaw, habe ich 2019 uraufgeführt. Auch ein Theremin-Konzert, Theremin und Sinfonieorchester. Und Régis Campo, französischer Komponist, haben wir 2018, glaube ich, mit Brüsseler Philharmonikern uraufgeführt. Auch ein sehr tolles, energetisches Stück.
Mhm.
Also es wächst. Ich bin momentan sehr in meinem eigenen Projekt befasst, weil ich die ganzen letzten 20 Jahre eigentlich immer so neue Kompositionen gespielt habe oder halt Transkriptionen. Und jetzt bin ich eher dabei, erstmal eigene Musik zu schreiben. Ich habe noch so viele Ideen und noch nicht so viel Zeit gehabt.
Oh ja. Vielleicht nochmal zu den Kompositionen von anderen. Müssen Sie da viel für tun oder ist das Theremin doch mittlerweile bei vielen Komponisten irgendwie bekannt und sagen Sie, oh, das ist spannend, da möchte ich gern was für machen? Oder ist es immer noch so, dass es ein großer Exot ist und wenn Sie ankommen mit so einem Theremin, dass die Komponisten sagen, muss ich mal überlegen, ob ich was machen kann oder nicht.
Kalevi Ahu habe ich tatsächlich selber angeschrieben. Mhm. Das war, nachdem ich hatte in Washington gespielt mit National Symphony Orchestra. Und da, ich glaube, der Contra-Bassonist, für den hatte Kalevi auch schon geschrieben. Und ja, ich fand das Stück, also ich fand seine Musik einfach toll und habe ihn angeschrieben. Bei anderen Stücken ist es auch so, dass ein Festival anfragt und sagt, wir haben hier den Komponisten, wir würden ein Werk in Auftrag geben und so. Also so kommt das dann auch zustande.
Mhm.
Ja.
Wo würden Sie sich denn musikalisch so einordnen in der Musikwelt? Genresprengend oder doch eher klassische Musikerin? Oder eher Jazz oder eher elektronische?
Ja, irgendwas zwischen Klassik und Elektronik, würde ich sagen.
Mhm.
Ja. Also ich spiele natürlich Klassik, wenn ich Werke von anderen Leuten spiele. Mhm. Wenn ich meine eigene Musik spiele, ist es ist immer so schwierig.
Gut, es gibt auch keine Gründe, jetzt in eine bestimmte Schublade sich einzuordnen, aber die Menschen machen das ja gerne.
Ich weiß.
Wer lädt Sie denn ein? Also wo können Sie auftreten? Kommen Aufträge überwiegend jetzt von Orchestern oder von klassischen Konzertreihen? Oder sind das eher irgendwelche Clubs oder sonst irgendwie, die Sie als Exotin mal buchen? Oder?
Na, also Klassik-Festivals auch. Ja. Vor allem, wir hatten letztes Jahr, war es letztes Jahr? Man weiß schon nicht mehr. Ne? Zeit? Das Impuls-Festival zum Beispiel, dann...
Aber sie bewegen
sich. Aber es sind Klassikfestivals tatsächlich. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, Testfestival eigentlich eher nicht.
Mhm.
Ja. Mhm. Klassik, neue Musik, Festivals, die sehr offen sind und neue Musikfestivals halt, die was Exotisches suchen oder also einfach offen sind und so die Schnittstelle zwischen Klassik, aber neuer Musik. Mhm.
Und was ist das an eigenen Projekten, was Sie da machen? Also ich habe ein Video im Internet gefunden, Remembrance, ein Stück von Ihnen mit Orchester. Das ist ja doch sehr, 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 sehr klassisch oder sehr traditionell wirkt, schönes Stück.
Ja, das war
nicht sehr experimentell, das ist ja
sehr
schön eigentlich.
Ja.
Ist das typische Musik oder machen Sie ganz unterschiedliche Sachen?
Das ist tatsächlich ein typisches Stück von mir, obwohl ich jetzt nicht diverse Orchesterstücke schreibe. Ich schreibe für Theremin. Meine Stimme und Elektronik.
Mhm.
Und wenn ich live spiele, dann loope ich die Sachen. Das heißt, ich kann ja, quasi meine eigene Begleitung aufnehmen. Und wenn ich meine Musik aufnehme, dann ja, ist das halt alles separat aufgenommen. So. Und ich schichte dann meine Stimme, sodass dann ein ganzer Chor entsteht. Und seit knapp 2 Jahren mache ich das so, dass ich im Surround arbeite. Das heißt, ich habe mehrere Lautsprecher im Raum, die um das Publikum verteilt sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Loop aufnehme, dann kann ich ihn dann wiedergeben aus einer bestimmten Ecke des Raumes. Und die zweite Stimme kommt aus einer anderen Ecke des Raumes zum Beispiel. Und ja, für mich ist das Projekt mit dem Surround so, dass ich, also wenn ich Klänge höre, dann sehe ich auch oft Farben dazu oder eine Form. Mhm. Und ich wollte den Klang irgendwie plastischer machen oder mehr. Also der Klang hat für mich so ein eigenes Leben. Und das hat, also war für mich schon immer so, wenn ich Theremin auch gespielt habe, dass ich das Gefühl hatte, der Klang muss sich eigentlich bewegen. Weil er ist ja schon in der Luft, ich hole ihn schon aus der Luft, aber ja, dann kommt er aus einem Lautsprecher. Das heißt, ich kann mit meiner Geste den Klang freilassen und dann wandert er durch den Raum. Genau, durch die Technik.
Ja. Hat eigentlich Karl-Heinz Stockhausen auch was für Theremin geschrieben oder gemacht?
Das wäre
ideal passend. Der hat ja auch mit Raumklang experimentiert und all solchen Sachen. Das wäre ideal gewesen.
Ich glaube, aber ich weiß gerade nicht mehr drüber.
Mhm. Kennt man eigentlich so als normalen Mensch, der irgendwie Filme, Fernsehen und sowas guckt und Musik hört, kennt man das Theremin aus unterschiedlichen Zusammenhängen? Zum Beispiel Raumschiff Enterprise, da ist es ja nur ein Theremin, ne?
Man denkt, es wäre eins.
Das habe ich auch mal gelesen, es ist eins, aber...
Ja, es wird viel geschrieben, dass es eins ist. Aber ich glaube, es ist eine Frauenstimme. Also bei manchen Sachen ist es auch so, dass die Leute denken, es ist Theremin, und das ist doch kein Theremin. Das bekannteste Beispiel, was ich bekomme, obwohl ich die Serie nie wirklich geguckt habe, ist Big Bang Theory. Da ist in einer Folge halt gespielt. Es gibt eine, ja, ich glaube, es ist eine schwedische Mystery-Serie, Midsummer Murders. Da ist das Hauptthema, wird von einem Theremin gespielt. Die Titelmelodie.
Und wie sehen Sie die Zukunft des Instruments? Ja, entwickelt sich das, dass es gängiger wird, üblicher wird, nicht mehr so ein Exot ist? Haben Sie das Gefühl, dass da eine sehr Offenheit ist?
Ich denke, dass mehr Leute davon wissen, auch durch das Internet. Denn man kann ja jetzt ja, viel halt auch online nachgucken und ich trage meinen Teil dazu bei, dass es nicht nur Katzenvideos gibt, die Theremin, also Katzen, die Theremin spielen im Internet.
Sondern das gibt's auch, ja?
Ja, ist auch lustig. Aber das, wenn es daneben auch noch Videos gibt, wo Leute das spielen und zeigen, was damit alles möglich ist, ist natürlich auch gut. Von daher, ja, ich war früher immer so auch darauf erpicht zu gucken, ah, schaut mal hier und was es da alles möglich ist. Aber mittlerweile mache ich einfach das, wonach mir ist. Also ich schreibe jetzt meine Methode und schreibe daran auch schon viele Jahre und seit einem Jahr sehr intensiv und möchte, dass das gut wird. Aber das allein gibt, also erfüllt mich so. Und wenn das dann dazu beiträgt, dass andere Leute das Theremin besser verstehen und die Technik besser verstehen, ist das total toll. Aber wenn ich die ganze Zeit hier schreiben würde, nur denken würde, oh, das mache ich dafür, damit das in Zukunft mal total toll gespielt wird, dann würde das nicht ausreichen, sondern deshalb denke ich, ich denke gar nicht so weit in die Zukunft. Mhm. Eine Sache, die ich toll finde beim Instrument oder was mir das Instrument gibt, ist, dass ich Freiheit, also absolute Freiheit, denn ich bewege mich in der Luft, verbinde mit einer absoluten Fokussiertheit. Mhm. Denn, wie gesagt, schon jede kleinste Veränderung, jede kleinste Bewegung verändert den Ton. Und es ist ein bisschen wie eine Art Meditation, wenn man spielt. Und wenn man auf dem Punkt jede kleinste Bewegung kontrollieren kann, aber noch eine Freiheit dabei hat, dann kann man Töne erzeugen, die man sonst nie hört und die in die Seele treffen. Ja. Und wenn ich das geben kann mit meiner Methode, dass Leute auch ja, das auch erlernen können, dann ist das eigentlich das, was ich gut finde, oder was ich toll finde für die Zukunft, für das Instrument, dass man damit Musik machen kann, die berührt.
Und sie haben auch noch Freude daran, irgendwie anderen Leuten irgendwie mitzuteilen, was das Theremin ist und wie es funktioniert. Noch nicht in dem Punkt, wo sie einfach nervt und gesagt, lass mich doch in Ruhe, ich möchte einfach mein Instrument spielen und fragt mich jetzt nicht dauernd, was das Ding ist und wie das geht und wie das funktioniert. Oder ist der Punkt schon da?
Manchmal. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Manchmal nervt es mich tierisch und manchmal nervt es mich gar nicht. Kommt immer total auf die Situation an. Wenn ich weiß, ich habe jetzt quasi einen Arbeitstermin oder ich habe einen Vortrag oder ich habe einen Unterricht, dann macht mir das total Spaß. Also jetzt, es macht mir mega Spaß, darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt fertig wären und wir würden theoretisch danach irgendwie, weiß ich nicht, Mittagessen gehen oder was auch immer, und dann kämen Fragen und das ist aber meine Freizeit, würde mich das total nerven. Mhm, also es ist wirklich, ja, so nach dem Konzert, zum Beispiel nach dem Konzert ist immer so typisch, dann wollen immer alle wissen, ich esse ich jetzt, sage ich jetzt was? Also ich will auch nicht unhöflich werden, ja, aber ja, von daher ist es so echt so schwarz-weiß.
Mhm. Na gut, aber man könnte ja auch sagen, Sie sind selbst schuld, warum wählen Sie sich auch so ein Instrument, wo Sie dann immer die Exotin sind, noch?
Ja,
vielleicht ändert sich das
ja irgendwann. Habe ich ja nicht, aber das Instrument hat mich gewählt.
Aber Sie sind ja dabei geblieben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, von daher, seitdem ich das aber auch weiß, dass ich dann, wann ich dann ein bisschen genervt werde oder nicht, dann kommuniziere ich das auch. Aber von daher, das ist interessant, aber finde ich so. Hm. Ja. Ja. Kann total Spaß machen, kann aber auch überhaupt nicht Spaß machen.
Jetzt würde ich aber gerne noch einen Punkt ansprechen aus Ihrer Biografie, wo Sie auch so eine halbe Exotin sind, also zumindest für Menschen, die aus dem Norden, Süden und Westen Deutschlands kommen, die vielleicht gar nichts mehr anzufangen wissen. Mhm. Sie sagen, Sie sind eine deutsch-sorbische Musikerin.
Ja.
Ich meine, hier in Berlin weiß man hoffentlich, was sorbisch ist, aber ich glaube, in anderen Gegenden Deutschlands vielleicht nicht unbedingt. Was ist eine Sorbin?
Sorben. Die Sorben wohnen in der Lausitz. Und Lausitz ist sehr nah an der tschechischen Grenze.
Mhm. Im Osten von Sachsen.
Osten von Sachsen, und ja.
Südbrandenburg, Südostbrandenburg.
Ich komme aus der, also meine Teil meiner Familie kommt aus der Oberlausitz. Die sind um Bautzen herum angesiedelt. Und auch wenn ich in Berlin aufgewachsen bin, hat mein Papa mit unserer Familie sorbisch geredet. Das heißt, ich habe die Sprache gelernt durch meinen Papa und natürlich dann durch Besuche zu Großeltern. Mhm. Haben wir dort auch
die sorbische Sprache, Tradition. Die sehr ähnlich dem Tschechischen ist. Ne?
Ja, genau. Das Obersorbische ist dem Tschechischen ähnlicher und das Niedersorbische dem Polnischen. Und ich mag Sprachen sowieso. Ich weiß nicht, ob ich, ja, vielleicht wäre ich auch, oder das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass ich Sprachen sehr gerne mag. Ich mag die Melodie von Sprachen. Ich finde, dass man sehr viel über Menschen und Kulturen lernen kann, indem man die Sprache hört einfach. Mhm. Oder auch, wenn man ein bisschen Grammatik, die Grammatik versteht. Im Arabischen zum Beispiel wird oft das Verb weggelassen. Oder also einige, ich habe gerade angefangen, Arabisch zu lernen. Und jetzt versteht man, wie Leute auch denken, weil wenn man denkt ja in seiner Sprache und wenn man andere Grammatik hat, andere Melodie hat, denkt man auch anders. Mhm. Von daher, das finde ich sehr faszinierend und ja, ich finde es einfach toll, eine slawische Sprache zu können.
Und wie ist das hier in Berlin? Gibt es da Leute, mit denen Sie Sorbisch sprechen können?
Mein Papa?
Ich habe auch mal gehört, zu DDR-Zeiten, da wurde das ja auch gepflegt, dass wohl tatsächlich in Studentenwohnheimen irgendwie das sorbische Studenten zusammengelegt wurden, damit die untereinander Sorbisch sprechen. Okay, also ich habe nie jemanden getroffen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es mal gelesen, weil die DDR das auch unterstützen wollte, dass diese Kultur erhalten bleibt.
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in Leipzig habe ich eine Zeit lang gewohnt, dass es da so einen sorbischen Stammtisch gab, den ich regelmäßig getroffen habe. Hier in Berlin, ich wohne hier seit einem guten Jahr, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, aber ging ja auch nicht. Also vielleicht gibt es das ja auch. Ich muss mal gucken. Ja.
Haben Sie Lust, zum Schluss noch was zu spielen? Noch einmal
ein Stück oder was auf dem Tisch? Ich überlege jetzt mal was.
Wenn wir schon die Gelegenheit haben.
Ja, ist immer so ein bisschen Theremin Solo. Ist schön, aber irgendwann.
Thank you. Wunderbar, vielen Dank. Gut. Hoffen wir, dass der Sommer wirklich bald kommt.
Ja, es war jetzt ein bisschen Hoffnung.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Frau Lina.
Danke auch.
Und vielen Dank fürs Zuhören.